Hi, ich bin Theresa Sickert und ihr hört Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Eine Koproduktion von RBB und Tagesspiegel. Für diesen Podcast ist meine Kollegin Katja Füchsel in den Kosmos Knast eingetaucht. Ihr habt in den letzten Folgen 4 Insassen von Haus 5 der JVA Tegel kennengelernt. Und ihr habt das Personal gehört. Wir sind zusammen eingetaucht in die Knastwelt, um zu verstehen, ob das Gefängnis Menschen verändern kann. Das ist unsere letzte Folge. Einmal böse, immer böse. Los geht's.
Naja, meine erste persönliche Begegnung mit Rung war, da war er sozusagen schon ein altgedienter Täter in diesem fürchterlichen Haus 3 der JVA Tegel. Also es gibt viele unangenehme Häuser von diesen Altbauten in Tegel, aber Haus 3 ist das Schlimmste von allen. Dreckig und kalt und völlig menschenfeindlich. Und da jedenfalls sollte ich dann Rung explorieren für ein Gutachten wegen seines erneuten versuchten Tötungsdeliktes. Und ich kannte ihn persönlich nicht, aber er hatte natürlich einen Ruf. Und es war klar, er hatte jetzt einfach in der Anstalt auch versucht, einen Mitgefangenen aus Rache zu töten und hatte sich den geschnappt und praktisch totgeschlagen, totgewürgt, als er überzeugt war, dass er nun erfolgreich ihn getötet hat. Da hat er ihn dann liegen lassen mit so einem Zettelchen drauf. So ist es mit Leuten, die andere beklauen.
Das ist Hans-Ludwig Krüber. Er ist einer der profiliertesten Kriminalpsychiater Deutschlands. Er erstellt Kriminalprognosen bei Straftätern. Und so auch bei dem Serienmörder Thomas Rung. Ihr kennt ihn aus unseren ersten beiden Folgen. Mit diesem Podcast wollten wir herausfinden, wie das Leben im Knast wirklich ist. Und ob der Kosmos Knast sich tatsächlich dazu eignet, Menschen wieder auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Dazu hat Katja 4 Insassen über 1,5 Jahre im Haus 5 der JVA Tegel begleitet. Und sie hat mit anderen gesprochen, die sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Dem Gutachter Hans-Ludwig Krüber zum Beispiel. Kann er Katja dabei helfen, herauszufinden, ob man im Knast wirklich ein besserer Mensch werden kann? Krüber soll also Rung begutachten. Als er ihn zum ersten Mal trifft, ist Rung noch total gefährlich und noch nicht in Haus 5.
Ich wurde in Haus 3 geführt und dann haben sie mich irgendwo in der Ecke auf irgendeiner Station in so eine Nische reingesetzt. So eine Schmuseecke, in der man dann wirklich für sich allein war. Das haben die so gedacht, da sind die dann ungestört. Aber wir wollten ja gar nicht schmusen. Und da saß ich dann Mutterseelen allein mit Rung, der immer noch gut im Saft stand. Und da habe ich mir gedacht, naja, also wenn jetzt der was macht, bist du hier völlig aufgeschmissen. Da ist weit und breit jetzt keiner, der sich um dich kümmert. Also jetzt versuchst du einfach mal mit dem in normalen Text reinzukommen und in normale Unterhaltung, wo überhaupt kein Mensch irgendwie auf die Idee kommt, jetzt müssen wir mal ein bisschen umbringen oder so. Das sind so Situationen, die im Gutachterleben ab und zu auftauchen. Normalerweise sind die Gefangenen, mit denen man spricht, quasi entwaffnet und sie sind unter Kontrolle und es kann eigentlich nichts passieren. Außerdem haben die meisten letztlich doch was zu verlieren und sind nicht sozusagen am Ende ihrer Laufbahn, sondern erwarten sich vielleicht von dem Gutachten ihren Vorteil.
Aber nun hat er ja nichts zu verlieren in dem Moment mehr, ne? Hast du da Angst gehabt?
Ja, jein, aber nicht sozusagen unmittelbar in der Weise, dass, also es war ja nur eine Option, also es war klar eine Wahrnehmung, dass es unsafe, sagen die Piloten, ne? Also das ist eine Situation, die nicht wirklich abgesichert ist.
Das Erste, was einem bei Hans-Ludwig Krüber auffällt, er ist ein Hühne, fast 2 Meter groß. Und er sticht so aus jeder Menschenmenge heraus, was ihm wahrscheinlich gar nicht so recht ist, weil er in der Menge eben auch von denen ausgemacht wird, mit denen er gar nicht reden will. Also er hasst Smalltalk. Ich kenne Krüber schon ewig. Also ich habe mit dem über etliche Fälle geredet, über die ich berichtet habe. Und ich glaube, ich habe ihn das erste Mal vor fast 30 Jahren interviewt. Normalerweise treffe ich ihn im Büro, dieses Mal aber ausnahmsweise zu Hause in Zehlendorf, weil er ist frisch am Sprunggelenk operiert und darf den Fuß nicht belasten. Wir setzen uns ins Wohnzimmer an den Esstisch. Unser Blick geht ins Grüne. Krüber lehnt sich zurück und ich muss ihn trotzdem ständig davon abhalten, mit der Hand auf den Tisch zu trommeln. Das ist nämlich ganz schlecht für den Ton. Er hat weißes, gewelltes Haar, eine randlose Brille und schaut mich mit blauen Augen an. Aufgewachsen ist Gröber zwischen psychisch Kranken, und zwar in Bielefeld, in der diakonischen Einrichtung in Bethel. Da haben seine Eltern als Psychiater gearbeitet und gewohnt.
Und Bethel hat mich natürlich mit seinen ganzen geistig Behinderten, und ich hatte einen geistig behinderten Bruder, älteren Bruder, meinen einzigen Bruder, also mit einem Down-Syndrom. Und Bethel hat ganz viele Epilepsiekranke. Und mein Vater hat eine psychiatrische Klinik für Männer geleitet. Und in dieser Klinik bin ich aufgewachsen. Die hatten einen großen Garten, da gab es Kirschbäume und da gab es verschiedene Gemüse, die man bei hereinbrechender Dunkelheit ab und zu mal schon eigentätig frühzeitig ernten konnte. Und da gab es Fernseher. Meine Eltern hatten natürlich keinen Fernseher, weil das ist nicht gut für die Bildung der Kinder. Da habe ich so meine ganzen Fernseherfahrungen gemacht. Und es war so, dass mir psychisch Kranke eben von Kleinkind an vertraut waren. Die haben mich zum Kindergarten gebracht. Also Patienten von der Klinik meines Vaters haben mich an der Hand gepackt, teilweise sehr fest an der Hand gepackt, und haben mich 1,5 Kilometer zum Kindergarten gebracht und haben mich hinterher wieder vom Kindergarten abgeholt.
Gröber studiert in Münster Medizin und habilitiert sich in Heidelberg. Danach kehrt er zurück nach Bethel und macht dort seinen Facharzt. 1996 kommt er nach Berlin und übernimmt die Leitung des Instituts für forensische Psychiatrie. Bis heute forscht Gröber über die Hintergründe von Gewalt und Sexualverbrechen. Er arbeitet als Gutachter und erstellt Kriminalprognosen bei Straftätern.
Gröber ist in etlichen spektakulären Prozessen als Gutachter aufgetreten. Und er hat nicht nur Thomas Rung begutachtet, sondern auch dessen besten Freund aus Haus 5, also den Frauenmörder Ludwig Kubisch, den wir in Folge 4 kennengelernt haben.
Und in seiner Branche ist Gröber nicht nur beliebt, sondern er ist vor allem auch gefürchtet.
Ja, weil er nicht nur extrem selbstbewusst, sondern auch ziemlich streitbar ist. Also er scheut sich zum Beispiel nicht, Kollegen auch mal öffentlich auseinanderzunehmen.
Was genau bedeutet das?
Er stellt ihre fachliche Kompetenz in Frage.
Trotzdem kann man sagen, an Hans-Ludwig Gröber kommt kaum jemand vorbei in diesem Bereich. Also wenn sich jemand damit auskennt, warum Menschen Straftaten begehen oder wie man die Gefährlichkeit eines Straftäters beurteilt, dann er.
Wie kommt ein Mensch dazu, diese letzte Schranke zu überschreiten? Das beschäftigt mich seit meiner Kindheit. Wie kann jemand sein ganzes Leben wegwerfen und nie wieder in Freiheit kommen, nur um einen Menschen umzubringen? Und wie kann er das überhaupt über sich bringen, einen Menschen umzubringen? Und diese Frage, die finde ich nach wie vor spannend. Und ich weiß dazu jetzt viele Geschichten und wie unterschiedlich diese Geschichten sind und wie dramatisch diese Geschichten teilweise sind.
Es lässt sich also kaum vorhersagen, wie jemand zum Mörder wird. Dann müsste es doch ebenso schwierig sein zu sagen, wie jemand nicht mehr zum Mörder wird. Ein Risiko bleibt. Katja, du hast ja so viel mit den Insassen von Haus 5 gesprochen und mit dem Personal. Warum ist es trotzdem so schwer für dich, dir einen Eindruck davon zu verschaffen, ob man im Knast ein besserer Mensch werden kann?
Na, einen Eindruck habe ich mir ja schon verschafft, aber ich bin Journalistin. Also ich habe nicht Psychologie studiert, ich bin keine Gutachterin, ich bin keine Vollzugsexpertin. Also ich würde mir niemals anmaßen, zu beurteilen, ob jetzt Thomas Rung oder Ludwig Kubisch noch gefährlich sind. Ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt der Wahrheit. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, dass die Gefangenen ihre Geschichte beschönigen. Da wird dann das Niederträchtige verschwiegen oder klein gehalten, dafür das Gute aber mächtig ausgebaut. Und darum wollte ich von Gröber wissen, wie machst du das eigentlich? Wie trennst du Fantasie von Wahrheit? Wie gehst du als Gutachter damit um, wenn du merkst, dass du belogen wirst?
Max Frisch sagt, jeder erfindet sich im Laufe der Zeit seine Lebensgeschichte oder seine Geschichte. Und man kriegt natürlich immer die subjektive Version. Es gibt keine objektive Version. Es gibt nur für diese Geschichten immer subjektive Versionen. Und sie weichen dann manchmal an verschiedenen Punkten von der historischen Wahrheit ab. Aber das ist eigentlich gar nicht so sehr der springende Punkt, sondern die Bewertung, also welche Lehren man daraus zieht, welche Konsequenzen daraus gezogen werden, die sind halt unterschiedlich. Und da gibt es manchmal Lernprozesse, dass Ereignisse zum Beispiel in der Kindheit oder das Erleben der Eltern und deren Verhaltens, dass das im Laufe der Zeit von denjenigen dann verändert wird, anders eingeschätzt, anders verstanden wird und dann wiederum auch anders für sich eingebaut wird. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit, dass, also keine wesentlichen Probleme damit, dass jemand seine geschönte Lebensgeschichte erzählt, wo er einerseits Opfer ist und andererseits aber auch zeitweilig der ganz große Typ war.
Und mal ganz ehrlich, machen wir das nicht eigentlich alle? Wenn ich dir jetzt meine Lebensgeschichte erzählen würde.
Kriege ich auch eine geschönte Version, oder?
Aber total. Aber von den Straftätern, da erwarten wir schonungslose Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und tiefste Reue, wenn sie eine zweite Chance haben wollen.
Wobei man natürlich sagen muss, weil diese aber auch natürlich Grenzen überschritten haben, die sie niemals hätten überschreiten dürfen, erwarten wir vielleicht auch eine andere Art von Reue, eine andere Art von Ehrlichkeit.
Da hast du recht. Aber für mich persönlich gibt es da noch weitere Hürden. Also manchmal hatte ich zum Beispiel das Gefühl, die Gefangenen testen mich aus. Die gucken, ob ich aufrichtig bin, ob ich mich leicht aus der Bahn werfen lasse oder ob ich Angst vor ihnen habe. Und ich habe Gröber gefragt, ob er das auch kennt, dieses Gefühl, dieses Austesten.
Also bei dir ist es halt so, dass du eine unklare Rollendefinition hast für die Gefangenen. Ich habe eine klare Rollendefinition. Also Arzt ist eine wunderbar starke Rollendefinition, also auch Nervenarzt, Verrücktenarzt, Psychiater. Insofern habe ich eine klare Rollenzuweisung. Also ich soll da was schreiben und viele begreifen es so, dass ich rausfinden soll, ob sie einen Sprung in der Schüssel haben oder keinen Sprung und möchten keinen Sprung in der Schüssel haben. Oder die andere Gruppe möchte gerne irgendwie armes Opfer in Wirklichkeit sein, sexuell missbraucht, schon vom Vater ab dem ersten Lebensjahr und sonst wie. Und alle haben ihnen schlecht mitgespielt und sie möchten, dass ich begreife, dass sie eigentlich nur Opfer sind und dass das Ganze, was passiert ist, eigentlich auch nur ein Missverständnis ist. Und da bin ich sozusagen ja dann die Klagemauer, an der sie das loswerden können, eine Zeit lang. Und die wollen sie dann auch benutzen. Also das ist bei mir anders. Also du bist Frau, du bist Journalistin.
Du hast also eine andere Rolle als Journalistin. Und wenn wir mal bei dieser Rolle dir als Journalistin bleiben, was hast du denn jetzt nach diesen anderthalb Jahren Recherche in Haus 5 mitgenommen?
Ich kann ja mal von meinem größten Irrtum erzählen. Also als ich angefangen habe, da dachte ich, da drin steht die Zeit still. Da gibt es nur tote Stunden, Stillstand, Langeweile. Aber tatsächlich passiert hinter diesen Mauern in jedem einzelnen Leben der Gefangenen unfassbar viel. Da überstürzen sich die Ereignisse, die Krisen, Tragödien, Zwischenfälle. Aber es gibt eben auch sehr schöne und lustige Momente. Und es ist auch ein Riesenunterschied, ob man Menschen jetzt nur für ein Interview trifft oder ob man sie, wie ich, ein Stück weit begleiten darf. Und wenn ich auch nicht alles über die Insassen erfahren habe und nicht jede meiner Fragen beantworten konnte, ist es doch sehr viel mehr als eine Momentaufnahme.
Gibt es denn noch Fragen, die für dich offen geblieben sind?
Ja, ein paar. Also beispielsweise, ob unsere vier Kandidaten absolute Paradiesvögel sind oder ob man aus ihren Lebensgeschichten etwas über den deutschen Strafvollzug lernen kann. Und ich weiß nicht, wie typisch die Stationen der LLer in Haus 5 für die Verhältnisse in den Gefängnissen sind. Aber Hans-Ludwig Gröber kann uns helfen, über diesen Mikrokosmos hinauszusehen. Er geht seit Jahrzehnten in den deutschen Haftanstalten ein und aus. Er ist der Experte. Mit ihm kann ich den Antworten näher kommen.
Anderthalb Jahre hat Katja immer wieder vier Gefangene aus Haus 5 getroffen. Heute wollen wir uns alle noch einmal anschauen. Den alten Lummi, der so krank wurde, dass er nicht mehr gefährlich war. Leon Bikowski, den Jüngsten, der in eine Krise stürzte und mit Drogen kämpfte. Amir Alami, den Betrüger, der nicht mal sich selbst so richtig glauben konnte. Und Thomas Rung, einst Berlins gefährlichster Serienmörder, der sich dann für den menschlichen Weg entschieden hat. Nach allem, was du jetzt über Straftäter gelernt hast, glaubst du Thomas Rung seinen Wandel?
Ganz ehrlich, ich brauchte lange und es passiert bis heute immer wieder das Gleiche. Ich fange an, ihm zu glauben und dann knallt er wieder einen raus. Er erzählt dann über einen versuchten Mord, als wäre es die lustigste Anekdote der Welt. Oder er sagt, dass er früher bei seinen Gewaltexzessen ja noch mehr Angst als seine Opfer gehabt hätte. Sowas bringt mich bis heute in Schlingern. Also habe ich Gröber noch mal ganz klar gefragt. Könnte es sein, dass Rung mich anlügt? Macht er uns vielleicht allen nur etwas vor, wenn er von seinem menschlichen Weg spricht?
Was soll er vormachen? Man kann ja nicht jahrelang Leben als Attrappe spielen. Es ist dann sein Leben. Was da drin steckt, ist ja die Überwindung der Angst, sich auf andere einzulassen, also sich auf Beziehungen einzulassen, auf den Wunsch von anderen gemocht zu werden und sich davon abhängig zu machen. In dem Moment, wo ich Liebesgefühle, Sympathiegefühle einem anderen gegenüber entwickle, mache ich mich von ihm abhängig und auch davon, dass das zusammenbleibt. Vielleicht ist es auch eine gewisse Entkräftung, dass man sagt, also Einzelgänger zu sein, ist ja eine anstrengende Angelegenheit letztlich. Man muss halt immer alles alleine machen.
Und das war ja zunächst zumindest erstmal Thomas Rungs Weg, alles alleine machen. Und er legt ja diesen Wandel hin, er öffnet sich. Und trotzdem wirkt es manchmal so, als wären seine zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie gelernt, oder? Als wäre das doch nicht so richtig kann.
Ja, genau. Also wenn ich mich beispielsweise an die Freundschaft zwischen Rung und Lumi erinnere, die wirken manchmal richtig rührend zusammen, wie so ein altes Ehepaar. Und dann sagt Rung wieder etwas, das ich angesichts der Kälte fast erstarre. Und auch davon habe ich Gröber erzählt. Dann liegt Lumi im Krankenhaus und stirbt fast. Und ich frage Rung, vermissen Sie den? Und dann sagt er, kommt als Antwort, naja, wäre ja alle Arbeit umsonst gewesen.
Dass sie erstmal mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und erstmal gucken, was kommt netto dabei raus. Das sind immer noch sozusagen löcherige Wertwelten. Das hätte er besser nicht gesagt, ne? Das sind so Sachen, wo man, also das, wenn der jetzt auf eine Person trifft, eine Therapieperson, die jetzt meint, sie müsste sich darauf nun einschießen, auf dieses rein instrumentelle und effizienzbedingte Sozialverhalten, das nur darauf ausgeht, sozusagen irgendwo Anerkennung zu bekommen und so. Aber die ist auf dem Holzweg. Also ist nicht so, dass er das nur gemacht hat, weil, aber er kann das sozusagen nur abbuchen unter der Nützlichkeitsschiene und nicht unter der...
Weil er auch nie gelernt hat, über Gefühle zu reden.
Er kann nicht abbuchen, das unter dem Signum von Hilfsbereitschaft und Liebenswürdigkeit und dass er ein Herz hat, dass er dann an das Wohlergehen von Lumi gehängt hat. Ne? Und er bezeichnet das falsch und kriegt dann, wenn er Pech hat, kriegt er dann Minuspunkte, weil er einfach nur so das auszudrücken vermachen.
Also er kann es nicht anders sagen.
Ja, wir unterstellen Rung ja immer, er erzählt das bloß und fühlt es gar nicht und meinen dann, ihn anhand solcher irritierender Sätze überführen zu können. Aber Gröber sagt, es ist umgekehrt. Er fühlt und er meint es so, aber er hat eben nie gelernt, es auch so auszudrücken.
Und ich finde, das ist wirklich mal ein echter Perspektivwechsel, wie wir auf Gefangene blicken, weil wir blicken eben immer mit dieser Brille von, oh, der böse Mensch und der kann das nicht auf die. Und jetzt wechseln wir eben mal die Perspektive und sehen, ah, okay, da steckt doch mehr Menschlichkeit drin, als wir vielleicht gedacht haben, weil wir eben doch das Böse vielleicht auch unterstellen wollen. Und wir sehen jetzt tatsächlich auch bei Rung eine Entwicklung, ne? Also er kann echte Freundschaften führen, aber es fällt ihm eben einfach schwer, darüber zu sprechen. Der bringt natürlich trotzdem, und das ist ja nicht weg, so ein ganzes Päckchen aus der Kindheit mit. Also Gewalt war da ja an der Tagesordnung. Und da frage ich mich manchmal schon, kriegt man das jetzt so einfach dann irgendwie aus einem Menschen wieder raus?
Ja, die Frage fand ich auch extrem spannend. Also Rung ist als Kind wirklich fürchterlicher Schaden zugefügt worden. Misshandlung, Schläge, emotionale Kälte und Verwahrlosung. Hans-Ludwig Gröber hat Rungs persönliche Entwicklung fast 20 Jahre lang beobachtet. Und ich wollte von ihm wissen, ob seine dissoziale Persönlichkeitsstörung jetzt geheilt ist und ob sich diese Defizite aus der Kindheit überhaupt aufholen lassen.
Naja, Menschen können sich verändern im Laufe ihres Lebens. Dann vor allen Dingen, wenn sie ihrerseits an bestimmten Stellen das Bedürfnis entwickeln, diese Schädigungen oder diese Einstellungen, die sie daraus gewonnen haben, dass sie die besser verändern sollten. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwo einen stillen Defekt haben, der einfach da ist und der alles andere weiter beeinflusst, sondern sie haben durch das Erleben von sozialer Verwahrlosung, von Lieblosigkeit in der Kindheit, von Gewalt in der Kindheit haben sie bestimmte Einstellungen entwickelt, bestimmte Denkmuster, bestimmte Sachen, was auf keinen Fall geht. Also Vertrauen zu haben, sich abhängig machen von anderen Leuten, nicht gleich zuzuschlagen, sondern abzuwarten und alle solche Geschichten. Das sind eingefleischte Muster, die dann über Jahre hinweg trainiert worden sind, in gerade der entscheidenden Phase von Kindheit und Jugend. Und das lässt sich schlecht verlernen, aber es lässt sich erfahrungsgemäß eben in prosozialen Umgebungen, wo das nicht honoriert wird, wo das auch nicht nötig ist und wo man viel besser kooperativ mit anderen gemeinsam zum Erfolg kommt, kann das durchaus eingemottet werden.
Die alten und auch sehr gefährlichen Muster lassen sich also grundsätzlich schon ablegen. Veränderung ist möglich, auch für jemanden wie Thomas Rung, wenn die Umgebung stimmt. Aber geht das bei so einem extremen Gewalttäter auch so weit, dass der nach der Haft ein straffreies Leben führen kann? Mit 75 könnte er ja theoretisch wieder in Freiheit.
Rung selber sagt ja, er will nie wieder raus. Also der hat sein ganzes Leben im Knast verbracht und ich glaube, das Leben da draußen, das ängstigt ihn echt zu Tode. Sollte sich das jetzt in den nächsten Jahren ändern, könnte er wirklich mit 75 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Solange er das nicht tut, wird ihn die JVA aber auch nicht mehr los. Aber Kröber, der ist sich ganz sicher, Thomas Rung könnte das. Er bräuchte nur die richtige Unterstützung.
Also das ist ein anderes Leben, in das Sie zum ersten Mal reingehen. Und das muss natürlich unterstützt werden, wenn die dann da stehen und nichts haben, wenn die im Obdachlosenheim sitzen und die verschissenen Toiletten da haben und sonst irgendwas, dann kann es da Ärger geben und dann kann es vielleicht auch eine erzieherische Aktion von Rung geben. Wenn das alles nicht ist und das wäre vermeidbar, dann kann der seine Bedürfnisse pflegen und kann seinen Hobbys nachgehen und ist ein friedlicher alter Mann, der vom Krieg erzählen kann.
Das könnte also ein Blick auf Thomas Rung in der Zukunft sein. Er hat sich also tatsächlich vom Untier, wie er sich ja selbst genannt hat, zum Menschen entwickelt. Er hat gelernt, sich für andere zu interessieren und erfahren, dass es auch schön sein kann, nicht mehr ein Einzelgänger sein zu müssen. Diese Erfahrung hat ihn verändert. Aber wie ist das jetzt mit Ludwig Kubisch, Thomas Rungs Freund, Lummi? Auch den hat ja Hans-Ludwig Kröber begutachtet. Heute ist er alt und ungefährlich, heißt es. Für ihn ging es im nächsten Schritt nicht in ein Leben in eigener Wohnung und Freiheit, sondern raus aus dem Knast bedeutet für Lummi Pflegeheim. Aber ich frage mich schon, wie gut er in so einem Pflegeheim funktionieren würde. Also man muss ja jetzt gar nicht unbedingt die großen Straftaten begehen. Aber, das kann man festhalten, sein Verhalten Frauen gegenüber oder sein Frauenbild, das ist auch heute immer noch problematisch. Und Frauen leben in so einem Pflegeheim ja auch.
Ja, Lummi ist zwar dement, aber wie man ja weiß, schützt Demenz jetzt nicht vor Begierde unbedingt. Aber Kröber, der teilt da unsere Bedenken nicht.
Ob er überhaupt nun nochmal das berühmte männliche Sehnen physisch entwickeln kann, ist das, glaube ich, nur ein Außenseiterrisiko, dass er nun Dame im Pflegeheim nun irgendwie übergriffig werden wird. Wenn, dann würde man wahrscheinlich auch vorher merken, dass er nachts herumgeistert. Aber in die Fälle, die ich kenne, waren tatsächlich eher solche Fälle, wo nicht ganz gezielt irgendwelche solche Taten begangen wurden zur sexuellen Befriedigung, sondern wo dann schon Verwirrte da herumgegeistert sind und dann irgendwo auf die Idee gekommen sind, da ist jemand, der die böse will und die attackiert haben oder so. Also nein, ich glaube nicht, dass er da eine Gefahr ist.
Wobei auch davor andere Menschen natürlich unbedingt zu schützen wären. Unter welchen Bedingungen könnte ein Ludwig Kubisch denn draußen zurechtkommen aus deiner Sicht, Katja?
Kubisch liegt jetzt immer noch im Haftkrankenhaus und der Plan ist, dass er ins Pflegeheim kommt. Und da wäre er, glaube ich, auch richtig aufgehoben. Kröber hat Kubisch vor rund 25 Jahren begutachtet, als er noch fit war und noch gefährlich war. Und damals hat er das so bewertet.
Er ist immer gut in einem Rahmen, in dem er Ordnung hat, in dem er Struktur hat, in dem er seinen Fleiß und seine Bereitschaft zur Arbeit zeigen kann. Er braucht einen Rahmen, der ihn stützt. Das ist bei nicht ganz wenigen dissozialen Gefangenen so, dass sie eigentlich nicht böse sind, nicht schlecht sind, sondern dass sie Halt brauchen, dass sie eine Struktur brauchen von außen. Und deswegen fühlen die sich teilweise eben auch im Gefängnis am wohlsten, weil sie da diesen Halt von draußen haben, regelmäßige Versorgung, alle Probleme sind gelöst und da geht es ihnen gut. Und manche von denen haben echt Schiss, dann wenn sie wieder raus müssen.
Also schon vor so langer Zeit war Hans-Ludwig Gröber der Meinung, also ein Lummi könnte das schaffen, auch eben hier wieder, wenn die Rahmenbedingungen eigentlich stimmen. Gleichzeitig, das sagt er ja auch, ist schon klar, dass der sich nicht so richtig mit seinen Taten auseinandergesetzt hat.
Ja, und das ist eigentlich erstaunlich. Also wenn man heute über Resozialisierung spricht, dann reden alle immer von der Straftataufarbeitung, von der Straftatauseinandersetzung. Mhm. Aber Überraschung, Gröber glaubt, es ist gar nicht so wichtig, dass man immer alles aufarbeitet.
Also manche alten Sicherungsverwahrten erzählen mir stolz, also ich war ein ganz, ganz schlimmer Finger und ich habe alles gemacht, was verboten war, es ist nichts ausgelassen. Und damals war ich da auch voll drin, aber jetzt ist das nichts mehr für mich und es ist hinter mir und das ist abgeschlossen. Und da habe ich auch nicht im mindesten Interesse dran, irgendetwas sowas wieder zu erleben. Die Frage ist bei solchen Leuten, ob sie später wirklich daraus lernen, dass man versucht, diesen ganzen Klumpatsch aufzuarbeiten und sorgfältig in Tüten und Kästchen und Tupper-Töpfe abzupacken und da Etikette drauf zu machen, oder ob es besser ist, dass sie einfach online weiterlernen an dem, was jetzt aber tatsächlich abläuft, also dass sie an der Realität und an der Praxis weiter lernen. Es gibt große Gruppen von Straftätern, die besser an der Gegenwart und an der Praxis lernen, als dass man mit ihnen ihren ganzen Vergangenheitsmüll aufarbeitet.
Das heißt eigentlich, wir müssten noch mal anders über Alte im Knast nachdenken, oder?
Auf jeden Fall sollte man sich mal die Frage stellen, wem es jetzt eigentlich nützt, sie auf ewig hinter Gittern versauern zu lassen. Also die Gefängnisse, die leiden unter einem dramatischen Personalmangel. Die Haftplätze sind total teuer. Die Alten brauchen zunehmend gesundheitliche Betreuung, die der Vollzug ja gar nicht leisten kann. Und Gröber sagt, viele Alte gehören nicht mehr in den Knast.
Jetzt mache ich weit überwiegend Prognosegutachten und bin in gewisser Weise spezialisiert auf Langstrafe, lebenslängliche Leute in Sicherungsverwahrung, Leute, die sehr lange im psychiatrischen Mastervollzug sind, also 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und ich rühme mich, dass ich wahrscheinlich derjenige bin, der, also dass kein anderer so viele Langlieger aus der Institution rauskatapultiert hat wie ich. Das freut mich dann auch, weil das in Wirklichkeit häufig einfach Ausdruck von Ratlosigkeit und Formalismus und nicht mehr weiterdenken ist, dass man einfach dann 73-Jährige, die nun lange Zeit von ihrer wilden Phase von, was weiß ich, sexuellen Übergriffen oder Raubdelikten oder Körperverletzungsdelikten und Schlägereien entfernt sind, dass man die immer noch weiter dann schmoren lässt, statt zu begreifen, dass die wirklich jetzt ein anderes Leben haben und dass die froh sind, wenn sie in der Datsche irgendwie grillen können und dazu noch, was weiß ich, sich nett über dieses und jenes unterhalten können. Was ich gelernt habe, weil ich selber älter geworden bin, ist, dass sich eben im Laufe der Jahrzehnte die Interessen ändern und dass die Präferenzen oder die subjektiven Wertigkeiten sich verändern.
Ludwig Kubisch hat sich nicht aktiv mit seinen Taten auseinandergesetzt. Aber das Leben hat ihn verändert. Er ist älter geworden und damit auch ruhiger. Er muss und kann sich auch nicht mehr so beweisen wie früher. Er ist ein alter, gebrechlicher Mann, der einfach ein normales Leben führen möchte. Es gibt natürlich viele Alte unter den LLern, weil das liegt in der Natur der Sache, wenn man lebenslänglich verurteilt ist. Aber es gibt auch junge Menschen, so wie Leon, der seinen Vater umgebracht hat. Ihr kennt ihn aus Folge 3. Leon stürzt nach 7 Jahren Knast in eine tiefe Krise. Drogen, psychische Probleme. Aber dann berappelt er sich. Er hört mit den Drogen auf und fängt wieder an zu arbeiten. Aber ein junger Mensch steht natürlich vor ganz anderen Herausforderungen als ein Alter. Wie würdest du das jetzt sehen, Katja? Konnte Leon in Haus 5 zu einem besseren Menschen werden?
Leon Bikowski ist jetzt 30, also der hat noch einen ganz langen Weg vor sich. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, da wirkte es wirklich, als wenn er gestärkt aus dieser Krise herausgekommen ist. Und in diesen anderthalb Jahren hat er auch eine ganze Menge erreicht. Mit dem Theater, mit der Lehre. Also er hat schon Fortschritte gemacht. Und ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wichtig für ihn, dass er das Gefühl hat, dass es weiter vorangeht, dass er nicht auf der Stelle tritt, dass Haft mehr ist als sinnloses Warten, dass er auch in dieser Zeit irgendwas erreichen kann und dass es sich auch für ihn lohnt, drogenfrei zu bleiben.
Was war denn deine größte Irritation bei Leon?
Dieser ewige Spagat zwischen breitbeiniger Angeberei und großer Verletzlichkeit. Und noch etwas, dass er sagt, seine Tat, die bereue er. Also kein Mensch verdiene es, so zu sterben wie sein Vater. Aber um seinen Vater selbst, also besser seinen Erzeuger, wie er ihn nennt, um den sei es nicht schade.
Für mich zeugt es nicht so sehr von Reue, wenn man dann doch noch eben sagt, also schade ist es um den nicht.
Was Gröber überhaupt nicht irritierend findet und verwunderlich erst recht nicht.
Es ist bei ganz vielen Tätern so, dass sie in Wirklichkeit es nicht schade finden um den Getöteten. Ich habe in Heidelberg an einem Prozess gesessen, da hatte ein Bürger von Malsch, so heißt der Ort, hatte seine Nachbarin umgebracht. Und diese Nachbarin war eine alte, böse Frau, die ihn wirklich gequält hatte, als sie im Nachbarschaftsstreit wirklich über Jahre. Und er hat sie schließlich mit einem Eisenstab erschlagen. Im Zuschauerraum saßen die Bürger, vor allem die alten Bürgerinnen von Malsch. Und die fanden, dass er nach Möglichkeit überhaupt einen Freispruch kriegen soll. Das war eine Hex, die Alte. Also die fanden das völlig an der Zeit, dass die endlich mal erschlagen wurde von ihm. Also es ist halt so, manche sind wütend auf das Opfer, weil sie einen ins Gefängnis gebracht haben und weil sie nach wie vor den Hass auf dieses Opfer haben, das sie so gekränkt hat oder ausgenommen hat oder sonst wie gequält hat, dass sie einfach nicht traurig sein können darüber, dass es tot ist. Das ist einfach mal ehrlich.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Er spricht jetzt hier über einen anderen Fall. Das macht er, weil er Leon Bykowski selber gar nicht begutachtet hat.
Genau, und darum habe ich ihm immer von Leon Bykowski erzählt und er hat praktisch gesagt, was er im Allgemeinen daraus ableiten kann. Und darum habe ich mit Gröber auch darüber diskutiert, wie wichtig Reue ist. Also auch Reue für Leon Bykowski sein könnte, um mit der Tat abzuschließen, um die Vergangenheit zu bewältigen. Und Gröber, der sieht das wieder mal ganz anders, als ich erwartet hätte.
Ja, was soll das sein? Haben wir unsere Nazi-Vergangenheit bewältigt? Wir haben Gedenkstätten gebaut, wir haben uns vergegenwärtigt, was da für Verbrechen passiert sind, soweit wir das uns überhaupt vergegenwärtigen können. Aber bewältigt ist sie natürlich nicht, sondern sie lebt weiter, sie ist weiter ein Pfahl im Fleische.
Und einen Menschen zu töten, lässt sich nicht bewältigen, wenn man jemanden getötet hat.
Man kann versuchen, das zu verkapseln und zu sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das wäre eine Form, gut, meinetwegen auch der Bewältigung, aber es wird nicht beseitigt. Ne? Das Faktum bleibt und es kann sozusagen diese Kapsel auch wieder aufbrechen. Und es geht darum, daraus Konsequenzen zu ziehen, daraus Lehren zu ziehen nach vorne. Und mehr kann ich von einem Gefangenen nicht erwarten, als dass er daraus die Schlussfolgerung zieht, wie er künftig leben will. Das ist praktische Reue und alles andere ist in gewisser Weise Kunst.
Leon Bykowski hat seinen Vater umgebracht. Heute bereut er es, seinen Geschwistern den Vater genommen zu haben und seinem Sohn den Großvater. Der Knast hat ihm echt einiges abverlangt, aber es hat dazu geführt, dass er sich intensiver mit sich auseinandergesetzt hat und heute zuversichtlicher in die Zukunft blicken kann. Etwas, woran er vor ein paar Monaten noch nicht geglaubt hat. Ich erinnere mich, Katja, bei Amir Alami, dem Betrüger, der freiwillig unter Mördern lebt, da warst du dir ja auch nicht so sicher, ob er tatsächlich anders leben möchte, ob er wirklich vorhat, nicht mehr zu betrügen oder einfach nur besser darin sein will, sich nicht erwischen zu lassen. Was würdest du sagen? Konnte er ein besserer Mensch werden im Knast?
Amir Alami hat 7,5 Jahre gekriegt und diese Zeit wird kaum reichen, um für ihn ein ganz neues Lebensmodell zu entwickeln. Und seine Tage in Haus 5, die sind auch gezählt. Also nach 2/3 der Strafe steht ja der offene Vollzug an oder sogar die Aussetzung der Reststrafe. Amir Alami wird vermutlich sein ganzes weiteres Leben immer damit zu kämpfen haben, diese innere Leere, die er fühlt, zu füllen, also im ganz normalen Alltag. Und auch Gröber sagt, dass man den Betrüger aus den Menschen nur ganz schwer rauskriegt.
Für Ami Alami ist das Gefängnis ein Ort, um ins Nachdenken über sich selbst zu kommen. Er versucht wirklich, das Beste aus seiner Zeit zu machen. Und es scheint so zu sein, dass er verstanden hat, dass er diesen Kick des Betrügens braucht, aber einen Ersatz finden muss. Er will das. Aber es ist ein harter Weg. Abschließend, Katja. Was könnte man denn sagen? Wer hat denn gute Chancen, im Knast ein besserer Mensch zu werden?
Gröber hat eine klare Antwort.
Die vitaleren, dynamischeren und intelligenteren und die mit mehr Selbstbewusstsein, die kriegen früher oder später alle das Schildchen narzisstisch angeheftet. Das kann man sich, wenn man haftgefangen ist. Ja, von der Anstalt, da gibt es ja Psychologen. Mhm. Also wenn ich in den Knast käme, ich wäre stolz darauf, dass ich dann relativ schnell das Schildchen narzisstisch bekäme. Das heißt, da ist noch Leben in der Bude. Also jedenfalls diese eigenständigen Gefangenen, die ihre eigenen Wünsche und Gedanken haben und ihre eigene Kompetenz haben, die sind prognostisch wesentlich günstiger als diese Braven und Unterwürfigen. Weil die
sehen das alle Gutachter so oder nur solche Freigäste wie du?
Ich glaube, dumme Gutachter gibt es auch. Ich bin wirklich nicht der einzige kompetente Gutachter. Also ich glaube schon, dass das viele Kollegen auch so sehen. Aber die Entscheider in der Anstalt haben erstmal ein größeres Problem damit, dass sie denken, jemand, der eigene Gedanken hat, hat auch vielleicht eigene kriminelle Gedanken. Aber das ist nicht der Punkt. Sie sind imstande, sich selber Ziele zu setzen und diese Ziele zu verfolgen und dahin zu kommen. Und das ist ganz wichtig, wenn sie rauskommen, weil dann keiner mehr ihnen die Ziele vorgibt. Also insofern kann man immer nur unterstützen, auch gutachterlich, dass man sagt, das ist kein Nachteil, dass sie ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben und dass sie sich was zutrauen. Das ist keine Selbstüberschätzung, sondern das ist durchaus realistisch, weil sie tatsächlich was können. Und das sollte man nutzen und sollte nicht versuchen, das irgendwie jetzt hinter Gitter zu stellen.
Thomas Rung, Ludwig Kubisch, Leon Bykowski, Amir Alami. Sie alle sind verschieden und sie alle haben eine andere Entwicklung im Knast hingelegt. Sie haben sich verändert, weil sie älter geworden sind. Die einen wollen noch was vom Leben, die anderen nicht mehr so sehr. Und in beidem kann eine Chance liegen, nicht mehr straffällig zu werden. Aber kann man im Gefängnis, unter Mördern und Vergewaltigern, in einem Umfeld, in dem Gewalt und Drogen an der Tagesordnung sind, wirklich zu einem besseren Menschen werden? Wir waren mit unserem Podcast ja nur auf der Station der LLer im Haus 5 unterwegs. Wie repräsentativ ist das jetzt für den allgemeinen Vollzug?
Tatsächlich ist es nur eine sehr kleine Gruppe. Also nur 6% der Gefangenen sitzen in Tegel, weil sie einen Menschen umgebracht oder es versucht haben. Die ganz große Mehrheit der Gefangenen sitzen nur 2-3 Jahre ihre Strafe ab. Und da herrscht dann ein ewiges Kommen und Gehen und einige, die kommen eben auch immer wieder. Für die alle gibt es keine Therapie, aber wirken kann Gefängnis auch ohne Sackgröber.
Wenn die jetzt alle therapiert würden, dann wäre Mord und Totschlag. Das sind die Regeln, die sie kennen, die sie bloß bisher nie halten mussten, weil sie draußen alles machen konnten, wie sie wollten. Und jetzt lernen sie eine Zeit lang ordentlich, vernünftig, regelmäßig zu arbeiten. Manche blühen dann auf tatsächlich. Zum ersten Mal in ihrem Leben arbeiten sie seit 30 Tagen hintereinander von einer bestimmten Zeit bis eine bestimmte Zeit. Und das ist eine Grundausbildung, die früher teilweise bei der Bundeswehr auch passiert ist und solche Geschichten. Also eine für manche Gefangene eben einmalige, erstmalige Erfahrung in ihrem Leben. Und es wäre fürchterlich, wenn man die jetzt alle psychotherapieren wollte. Da macht man dann halt Gruppengespräche und dann Tralala und Pipapo. Da sind die völlig überfordert. Die erste Lernaufgabe ist jetzt erstmal geordnet, kooperativ, gewaltfrei, möglichst drogenfrei. Also jedenfalls das Basisprogramm zu machen. Und das durchläuft man einmal und das durchläuft man dann eventuell 2-3 Mal. Und dann ist für die meisten erstmal doch dann schließlich so, wenn es auf die 40, 50 zugeht, da haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir es irgendwie anders anstellen und dann lassen wir das mal.
Wie gut wirkt denn Gefängnis in der JVA Tegel? Wie gut funktioniert Gefängnis in Haus 5?
Ich habe vor allen Dingen in diesen anderthalb Jahren Bedienstete kennengelernt, die total engagiert sind, die ihren Job echt lieben und auch sehr respektvoll mit den Gefangenen umgehen. Und natürlich haben mir die Gefangenen aber auch von anderen Mitarbeitern erzählt, also den Frustrierten und den Dauerkranken und Leuten, die auf die Insassen herabblicken und ständig versuchen, ihre Macht auszuspielen. Aber mein Eindruck ist doch, dass die im Haus 5 in der Minderheit sind.
Und wir konnten ja jetzt nur auf 4 einzelne Personen schauen. Wir haben nur auf Haus 5 geschaut in der JVA Tegel. Kann man im Knast ganz generell ein besserer Mensch werden, Katja?
Das ist ja die Frage, die uns schon den ganzen Podcast über begleitet. Und darum habe ich sie dann auch mal mitgenommen zu Hans Ludwig Gröber. Und die Frage gebe ich jetzt an dich ab. Kann man im Knast ein besserer Mensch werden?
Kann man überall, ja.
Und wiefern kann man es im Knast besonders gut oder besonders schlecht?
Man kann es dann, wenn man sozusagen nicht tatsächlich destruktiven Haftbedingungen unterliegt. Das heißt, dass man an jeder sinnvollen Tätigkeit gehindert wird letztlich, dass man zu Stumpfsinn verdammt wird. Es gibt immer wieder Haftformen, bei denen das stattfindet und wo solche negativen Entwicklungen stattfinden, dass einer immer wieder abgesondert wird, dass er für gefährlich gehalten wird, dass er dann auf geistige Sparkost gesetzt wird. Also solche Geschichten sind natürlich destruktiv und da wird man normalerweise kein besserer Mensch. Und wenn man schlecht behandelt wird, wird man selten ein besserer Mensch. Aber wenn es ganz normale, ordentliche, wenn man so will, lehrbuchmäßige Formen des modernen Strafvollzuges sind, insbesondere dann etwas arriviertere Formen wie Wohngruppenvollzug und solche Sachen, dann sind das durchaus Rahmenbedingungen, die unter normalen Bedingungen, wenn man nicht sehr viel Pech hat mit Mitgefangenen, die einen ständig nerven und zum Opfer machen wollen oder sonst was, dann hat man durchaus eine Chance, ein besserer Mensch zu werden. Das Entscheidende ist ein fairer, respektvoller Umgang mit den Gefangenen, sie als Menschen zu behandeln und sie nicht als Täter oder Gefangene oder Verurteilte oder wie auch immer zu behandeln, sondern als Personen, die dort sind und die Strafe ist strukturell da. Es ist nicht notwendig, sie da zusätzlich persönlich noch irgendwie zu bestrafen.
Wenn du das so hörst, was Gröber dazu sagen hat, darüber, ob man im Knast ein besserer Mensch werden kann, überzeugt dich das?
Ja, für mich war dieses Treffen sehr hilfreich. Also ich kann jetzt viel besser einordnen, was ich in Haus 5 gesehen, gehört und gelernt habe.
Eine Sache ist für mich aber noch offen. Was ist denn mit Rückfällen? Wir müssen ja auch darüber sprechen, dass nicht alle eben eine positive Entwicklung hinlegen, nicht alle in Anführungszeichen vom Knast geheilt werden können, sondern es gibt immer wieder Menschen, auch Mörder, die ein zweites Mal eine schlimme Tat begehen.
Gröber selbst hat nie falsch gelegen. Also er hat sich nie für die Freilassung eines Mörders ausgesprochen, der danach wieder getötet hatte. Und das liegt jetzt aber nicht daran, dass dieser Mann so ein wahnsinniges Genie ist, sondern es liegt vor allem daran, dass es so extrem selten vorkommt. Also es gibt zwar keine offizielle Statistik, doch Gröber hat mal über die Jahrzehnte alle bekannten Rückfalltäter ausgewertet. Und er schätzt, die Rückfallquote liegt bei Mördern unter 1%.
Aber natürlich verbergen sich auch hinter dieser Zahl Opfer. Und sie kann kein Trost sein für diejenigen, die einen Angehörigen verloren haben, weil ein Mörder wieder in die Freiheit entlassen wurde. Das ist ganz klar. Was hast du erwartet, als du vor anderthalb Jahren dich auf den Weg in die JVA Tegel gemacht hast?
Damals, als ich losgezogen bin, da habe ich mich natürlich auch gefragt, ob ich hinter diesen Mauern das Böse finden werde. Und die Zeit da drin, die hat mich auch über uns hier draußen nachdenken lassen. Also darüber, was wir mit diesen Männern gemeinsam haben, aber was uns auch trennt. Und ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als wir manchmal zugeben wollen. Also wir alle sind mal gut, mal selbstlos, hilfsbereit und gütig. Aber genau das, das habe ich eben auch bei Rung erlebt und bei Kubisch und Bikowski und Alami. Und dann sind wir aber eben wieder, auch wir hier draußen, verlogen und niederträchtig und gemein und wir lügen. Diese Männer haben schlimmste Straftaten begangen und dafür gehören sie auch ins Gefängnis. Aber vielleicht sollten wir hier draußen auch mal an unsere eigenen Schwächen denken, wenn wir die Verurteilten verdammen oder uns moralisch über sie erheben.
Aber wir haben natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Also es gibt auch ganz klare Risikofaktoren für Kriminalität, zum Beispiel früher Gewalt- und Missbrauchserfahrung, eine niedrige Schulbildung oder auch Familienkonflikte und Suchterkrankungen. Und da dürfen wir auch als Gesellschaft nicht wegschauen, sondern wir müssen Kinder und natürlich auch Erwachsene, die vor solchen Herausforderungen stehen, helfen. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Taten, die diese Männer begangen haben, irgendwie entschuldigen möchte mit dem, was sie erfahren haben, vielleicht in ihrer Kindheit, weil eine schlechte Kindheit entschuldigt ihre Taten nicht. Aber vielleicht können sie sie zumindest in Teilen ein bisschen erklären. Denn es gibt natürlich auch andere Risikofaktoren. Mangelnde Impulskontrolle, antisoziale Charakterzüge, auch das haben wir gesehen. Und wir haben natürlich auch immer eine Wahl. Wir können uns für das Gute entscheiden.
Und trotzdem ist es so, wenn diese Männer nicht mehr gefährlich sind, haben sie nach dem Ende der Haftstrafe ein Recht auf Resozialisierung. Wir als Gesellschaft müssen bereit sein, sie dann auch wieder aufzunehmen. Auch wenn ihre Taten nie wieder gut zu machen sind. Weder für die Opfer noch für ihre Familien.
Das war die 8. und letzte Folge von Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Uwe Madel beleuchtet im RBB Crime Podcast Im Visier die Hintergründe von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus Berlin und Brandenburg. Was trieb Menschen zu solchen Taten? Warum hielt sie niemand auf? Und wie schaffen es Ermittler, die Täter zu entdecken? An der Seite von Uwe Madel, Journalistin und Moderatorin Elvira Siebert. Unter Mördern – Leben im Gefängnis ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse. Storycoach Adrian Breda. Executive Producer RBB Jens Jarisch. Executive Producer Tagesspiegel Sydney Gennies. Produktion und Sounddesign Michael Viol und Falk Andreas. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt der JVA Tegel, den Mitarbeitenden und den Insassen, die sich über anderthalb Jahre haben begleiten lassen und so diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke.